Montag, 27. Juli. Ich bin Thomas Kausch und die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom beschäftigen sich natürlich mit dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin. Wieder ein offensichtlich islamistischer Terroranschlag in Deutschland. Sprechen wir darüber mit dem deutsch-israelischen Psychologen, Extremismusforscher, selber Muslim, Ahmad Mansour. Was läuft falsch in Deutschland?
Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Beim Thema Islamismus haben wir viele Jahre verschlafen. Wir haben Angst gehabt, in Teile der Bevölkerung, aber auch in Teile der Politik, das Thema anzusprechen und vor allem Lösungen anzubieten. Unter die Ampelregierung gab es viele Vorschläge und trotzdem ist es davon nichts realisiert wurde. Und da ist es jetzt die Zeit, einfach das Thema ernster zu nehmen. Und zwar bei allen Parteien und zu versuchen, jetzt Maßnahmen zu entwickeln, um das Thema vor allem unter Jugendlichen, unter muslimischen Einwanderern, aber auch Leute, die hier geboren, aufgewachsen sind, zweite, dritte Generation, zu erreichen und sie von Islamismus zu schützen.
Warum haben wir Angst, das Thema anzusprechen?
Weil wir Akteure haben, die in den letzten Jahren jegliche Kritik an Islamismus als antimuslimischer Rassismus abgetan haben und Leute, die der Meinung sind, die kommen aus der Identitätspolitik, aus dem linken Spektrum und der Meinung sind, jegliche Kritik an die muslimische Community ist rassistisch und islamfeindlich und damit entstand Ängste, so ein Thema anzusprechen. Ich bin selber Muslim. Und ich wurde in den letzten Jahren als Nazi, als Islamfeind, als Hasser, als Mossad-Agent abgetan, nur weil ich Themen anspreche, und zwar aus Liebe zu meiner Religion. Religionen gehen nicht unter, wenn man bestimmte Aspekte in Frage stellt und kritisiert. Im Gegenteil, sie gehen unter, wenn sie nicht in der Lage sind, Demokratie, Menschenrechte mit der religiösen Verständnis zusammenzubringen.
Okay, das ist also die deutsche Seite, sozusagen die Reaktion darauf. Warum ist es so, Sie haben vorhin von jungen Leuten gesprochen, warum sind junge Leute auch mit Migrationshintergrund so empfänglich für diese Ideologien?
Oh, super schwierige Frage. Also erstmal die Leute, die sich radikalisieren sich, weil sie in eine persönliche Krise stecken und die suchen nach Orientierung, nach Halt, sie sind überfordert, sie wollen klarer Regeln, sie wollen die Verantwortung abgeben und Islamismus bietet ihnen genau diese Orientierung. Ich war selber radikal und ich weiß, dass ich das super attraktiv fand, dass andere mir sagen, wo es lang geht, dass ich keine Verantwortung übernehmen sollte. Und das Attraktivste dabei war, dass ich das Gefühl gehabt habe, zu einer Elite zu gehören. Ich bin auserwählt. Ich bin jemand, der jetzt Gottes Werk auf Erden richten soll. Und das wirkt genau bei diesen Jugendlichen super attraktiv. Zusätzlich dazu haben wir viele Familien, die die Grundwerte dieser Gesellschaft mit Misstrauen begegnen. Sie sind der Meinung, dass man die Kinder eine eindimensionale muslimische Identität beibringt und jegliche Annäherung zu der Mehrheitsgesellschaft und vor allem zu den Grundwerten wird als Angriff auf die eigene Identität interpretiert. Das heißt, wenn meine Tochter einen Freund hat, wenn ich für Demokratie bin, wenn ich Homosexualität nicht ablehne, dann droht mich der Ausschluss aus diesen Communities. Und solange das der Fall ist, werden die Leute einfacher zu manipulieren sind von Islamisten. Und hier muss man auch sagen, dass seit dem 7. Oktober durch die Propaganda in den sozialen Medien die Islamisten super aktiv sind. Sie nutzen die Bilder aus Gaza, um Menschen auf Distanz zu der Mehrheitsgesellschaft zu bringen, wütend zu machen. Und von da ist der Weg zur Radikalisierung sehr, sehr kurz. Ich arbeite seit 2007 in diesem Bereich. Und das, was ich seit dem 7. Oktober 2023 in Schulen erlebe, ist unfassbar. Das habe ich noch nie erlebt.
Was erleben Sie?
Ich habe es sogar bei Ihnen hier in der Zeitung gesagt, wir stehen vor einer Radikalisierungswelle und diese Radikalisierungswelle ist sichtbar. Ist sichtbar in Solingen, in Mannheim, in München und jetzt eben auch in Berlin. Und das, was ich in den Schulen erlebe, ist Leute, die einfach abgeschlossen haben mit dieser Gesellschaft, das Gefühl haben, Deutschland ist Mittäter an den Krieg in Gaza, Deutschland hat die Muslime im Stich gelassen, die Muslime haben keine Meinung. Meinungsfreiheit. Wir werden tagtäglich in dieser Gesellschaft unterdrückt und wir haben keine Stimme, was absolut nicht die Realität entspricht. Die Palästinenser zum Beispiel gehen jeden Tag auf der Straße und sie sind sehr, sehr laut. Und das ist absolut in Ordnung, auch eine ganz andere Meinung zum Nahostkonflikt zu haben. Aber diese Gefühle, diese im Stich gelassen zu werden, alleine da sein, wird genau von diesen Islamisten genutzt. Und dann nutzt man oder spricht man die kleine Minderheit unter Muslimen, die schon radikal sind, aber eben auch gewaltbereit und versucht sie dahin zu bewegen, Terroranschläge zu machen.
Ist das eine Parallelwelt, die da entstanden ist oder im Entstehen ist, in die wir gar nicht mehr richtig hineinkommen?
Die Parallelgesellschaften sind da, und zwar nicht nur in Neukölln, in vielen, vielen Orten. Parallelgesellschaft ist nicht nur eine Straße, wo auf Arabisch gesprochen wird. Parallelgesellschaften sind Orte, wo Kinder in Deutschland aufwachsen, hier geboren, zu Deutschland gehören, deutscher Pass haben und trotzdem ganz andere Werte vertreten.
So wie Frauen, Abdul Balut, der genau. In Berlin geboren ist 2005.
Ja, ja, ich meine, bei den IS-Ausreisern damals vor 10 Jahren, waren viele Leute, die sogar keinen Migrationshintergrund haben. Sie haben den Islam angenommen und dann so radikalisiert, dass sie bereit waren, sich den IS anzuschließen. Wir kennen ja den Desodok und viele andere Islamisten, die auch in Syrien getötet wurden. Der Islamismus ist kein neues Thema. Sie hat aber gerade vor allem durch die sozialen Medien einen neuen Schub bekommen und gerade sind sie super erfolgreich, junge Menschen anzusprechen.
Was kann man tun?
Vieles. Erstmal, bevor ich über meine sozusagen Expertise spreche, Präventions- und Deradikalisierungsarbeit, brauchen wir einen Rechtsstaat, der abschreckt. Ich kann es absolut nicht verstehen, dass jemand, der zweimal versucht hat, Richtung IS zu gehen, sich an den IS anzuschließen, der wird zur Bewährungsstrafe verurteilt. Das ist inakzeptabel. Die Strafen muss abschreckend funktionieren. Und solange das nicht der Fall ist, der Hemmungsschwelle zur Gewalt sehr, sehr klein. Wenn ich jeden Tag auf der Straße gehe, Deutschland verachte, die Polizisten verachte, die Grundwerte verachte und trotzdem passiert nichts, dann habe ich keine Abschreckungsmöglichkeiten, um diese Leute für diese Gesellschaft zu gewinnen. Was Präventionsarbeit angeht, brauchen wir eine Strategie für die sozialen Medien. Wir brauchen eine Strategie für die Schule. Ich will nicht mehr diese Arbeit von außerhalb machen. Die Lehrer und Lehrerinnen sollen in der Lage zu sein, Werte zu vermitteln, Leute für diese Gesellschaft zu gewinnen. Wir haben was anzubieten. Wir haben ein großartiges Grundgesetz. Viele Leute kamen zu uns, weil sie Freiheit und Sicherheit gesucht haben. Und es kann nicht sein, dass wir auch Leute dulden, die diese Freiheit verachten, die Toleranz nutzen, um Intoleranz zu verbreiten. Und da müssen wir einfach selbstbewusst auftreten und sagen, wo unsere Grenze ist. Und das ist mit der linken Politik in den letzten Jahren nicht möglich gewesen. Hier muss ich aber noch eine Sache machen. Ich bin Mitglied der Gremium Islamismusprävention und Islamismusbekämpfung bei der BMI. Wir sind gerade dabei, ein ganz großes Konzept zu liefern zum Umgang mit dem Thema Islamismus und wir lassen für das Innenministerium und wir lassen kein Thema weg, sondern wir wollen das Thema auf die Metaebene bearbeiten. Wir wollen auch die Deradikalisierungsarbeit evaluieren. Wir wollen, dass die Strafen anders funktionieren und wir wollen vor allem in den Schulen nichts unversucht lassen, um Menschen für diese Gesellschaft zu gewinnen. Es ist sehr spät, wenn jemand schon radikal ist, ihn zu erreichen. Aber es ist sehr einfach, Leute zu erreichen, wenn sie noch keine befestigte Weltbild haben. Und da versagen wir vor allem seit dem 7. Oktober 2023.
Sagt Ahmad Mansour. Danke für die Hintergründe.
Vielen Dank.
Der mutmaßliche Christopher Street-Attentäter Abdul Balut ist tot. Bei seinem Anschlag auf den Christopher Street Day hat er eine Frau getötet, 29 Menschen zum Teil schwerst verletzt. Nach allem, was wir wissen, und darüber sprechen wir jetzt mit dem Terrorismusexperten Peter Neumann vom King's College in London. Herr Neumann, nach allem, was wir wissen, hätte es diese Tat nicht gegeben, hätte nicht ein Richter Abdul Balut trotz aller Erkenntnisse über seine islamistische Radikalisierung auf Bewährung freigelassen. Wenn es also in der Macht eines einzelnen Richters steht, stellt sich die Frage, wie kann man so etwas in der Zukunft überhaupt verhindern?
Ganz einfach, indem man die Rahmenbedingungen, unter denen diese Richter operieren, ändert. Wir haben in Deutschland generell zu milde Strafen für den Terrorismus, Europol hat mal eine Statistik veröffentlicht, in Deutschland ungefähr im Durchschnitt 3 Jahre, in Frankreich 6 Jahre, in Großbritannien 7 Jahre, in den USA haben sie Glück, wenn sie zu weniger als 10 Jahren verurteilt werden. Also ich glaube, wir brauchen härtere Strafen und wir müssen auch über das sogenannte Jugendstrafrecht nachdenken. Der mutmaßliche Täter Abdel Balut fiel ja gerade noch ins Jugendstrafrecht, 21 Jahre, so jung ist das ja nicht mehr, das sind keine Kinder mehr. Aber trotzdem gilt da eben, der erzieherische Gedanke muss im Vordergrund stehen. Und ich argumentiere, wenn man es mit sehr, sehr gefährlichen Personen zu tun hat, muss der Schutz der Öffentlichkeit im Vordergrund stehen, auch wenn die Person möglicherweise noch relativ jung ist. Also da brauchen wir so eine andere Abwägungsentscheidung. Und wenn das von der Politik anders als Rahmen gesetzt wird, dann entscheiden wahrscheinlich Richter auch oder müssen Richter auch anders entscheiden.
Er sollte ja dann in ein sogenanntes Deradikalisierungsprogramm kommen. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass er radikal ist. Da fragt man sich, warum so ein Deradikalisierungsprogramm überhaupt in Freiheit vorgenommen werden kann und nicht sozusagen während einer Haftstrafe.
Ja, diese Programme existieren sowohl im Gefängnis als auch außerhalb des Gefängnisses. Das Problem hier war, dass dieses Deradikalisierungsprogramm wurde angeordnet als Ersatz für die Haftstrafe. Und das ist falsch. Deradikalisierungsprogramme können sehr wirksam, effektiv sein, wenn sich jemand auf dem Weg in die Radikalisierung, in den Extremismus befindet, aber noch nicht so ganz sicher ist. Da können die dabei helfen, den davon abzubringen. Sie können auch effektiv sein, wenn jemand aus einer Szene raus möchte und das vielleicht aus eigener Kraft nicht schafft. Wo sie nicht helfen, ist, wenn jemand fest entschlossen ist und sehr zufrieden ist mit seiner extremistischen Identität. Und der Leiter des Deradikalisierungsprogramms, Thomas Mücke, hat das gestern in der Bild-Zeitung auch gesagt. Er hat gesagt, im Prinzip war das klar, dass dieser Typ nicht deradikalisiert werden konnte. Also auch hier wieder ein Missverständnis. Diese Programme sind nützlich, aber nicht für hochgefährliche Personen, die nicht deradikalisiert werden können.
Gestern gab es dann viele Gedenkveranstaltungen, Worte des Bedauerns, des Trostes, auch des Mutmachens. Wir sind stärker, hat der Bundeskanzler gesagt. Und sozusagen parallel dazu passierte nach unseren Informationen die nächste Panne. Es gab einen zunächst zweiten Tatverdächtigen, einen Iraner, der vorübergehend festgenommen wurde. Stellte sich später heraus, er hat offensichtlich mit der Tat nichts zu tun gehabt. Aber dieser Iraner ist seit 2 Jahren vollziehbar ausreisepflichtig in Deutschland. Und zwar gefährliche Körperverletzung, tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte, Bandendiebstahl, räuberische Erpressung, Gewalt gegen Frauen, also eine ganze Latte von Straftaten. Der wurde aber dann nicht, wo man ihn ja schon mal hatte, in Abschiebehaft genommen, sondern der wurde wieder freigelassen. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen sollte er dann observiert worden, aber die Polizei hat ihn verloren.
Ja, also das zeigt, ich höre das jetzt auch gerade zum ersten Mal, aber das zeigt natürlich die Ineffektivität des gesamten Systems, aber nicht unbedingt nur die Ineffektivität des Systems, sondern es zeigt, dass einfach mit der Zahl der Fälle, mit der wir zu tun haben aktuell, dass selbst gut funktionierende Behörden damit überlastet werden. Das heißt, wir haben zu viele Leute, die abschiebepflichtig sind. Wir haben wahrscheinlich zu wenige Plätze in Abschiebehaft und deswegen funktioniert dieses System nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Bundesregierung da weiter Druck macht, dass sie Migrationsabkommen schließt, Abschiebeabkommen schließt, auch mit Regierungen, mit denen man sich politisch nicht gut versteht, wie zum Beispiel den Taliban in Afghanistan. Aber dass man eben die Möglichkeiten schafft, tatsächlich auch Leute abzuschieben. Und wenn sie sehr gefährlich sind, dann sie eben vorher bereits in Abschiebehaft zu nehmen. Das sollte auch eine Priorität sein. Absolut. Ja.
Wie international vernetzt ist die Islamistenszene in Deutschland?
Sie ist international sehr gut vernetzt. Auch in diesem Fall ist es ja so, dieser Abdel Balut hat ja versucht, sich dem IS anzuschließen, und zwar gleich zweimal. Er ist in die Türkei gefahren, um nach Mauretanien zu kommen, um sich dort möglicherweise in Westafrika oder in dem Sahel einer IS-Gruppe anzuschließen. Als das nicht geklappt hat, ist er in den Libanon gefahren, um nach Syrien einzureisen. Und aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten 15, 20 Jahren passieren solche Ausreisen nicht, wenn man die nicht vorbereitet hat. Also wenn nicht bereits Kontakte bestehen zum IS, die diese Ausreise ermöglichen, Kontaktleute, mit denen man sich dann zum Beispiel in der Türkei oder im Libanon trifft, die diese Einreise vorbereiten. Also ich gehe fest davon aus, und wir werden das bestimmt in den nächsten Tagen noch erfahren, dass Abdul B. Entsprechende Kontakte auch zum IS in den Nahen Osten gehabt hat. Und all diese Szenen sind international sehr gut verlinkt. Sprache ist manchmal eine Barriere. Aber Abdul B., als jemand, der libanesische Wurzeln hat, ich gehe davon aus, dass er auch Arabisch gesprochen hat. Und das macht es eben sehr viel einfacher, sich auch mit anderen Kämpfern in anderen Ländern, die ähnliche Hintergründe haben, zu vernetzen.
Mhm. Apropos IS, gibt es plötzlich so eine neue Allianz IS und Iran, die ja eigentlich zuvor nichts miteinander zu tun hatten, angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen dort eine neue Allianz vereint im Hass auf Israel?
Nein, das glaube ich nicht. Der Iran, was auch immer man von ihm hält, hat ja den IS bekämpft. Was es allerdings schon gibt, ist eine Allianz natürlich zwischen dem Iran und der Hamas, also dieser palästinensischen Terroristengruppe, die für die Anschläge vom 7. Oktober 2023 verantwortlich war. Der Iran ist einer der wichtigsten Sponsoren der Hamas. Und da ist es eben schwierig, aber trotzdem wichtig, auch zu unterscheiden. Wir haben die Aktivität des IS in Deutschland. Wir haben Aktivitäten der Hamas. In den letzten 2 Jahren wurden mindestens ein Dutzend Personen in Deutschland verhaftet, die der Hamas zugerechnet wurden und bei denen vermutet wird, dass sie in Deutschland Anschläge auf jüdische Ziele machen wollten. Und zusätzlich dazu haben wir die staatlichen Aktivitäten des Irans, die iranischen Revolutionsgarden, die Speerspitze des iranischen Regimes, hat in der Vergangenheit auch in Deutschland selbst terroristische Anschläge in Auftrag gegeben, zuletzt im Frühling dieses Jahres gegen ein israelisches Restaurant in München. Also wir sind aus dem islamistischen Spektrum von unterschiedlichen Richtungen bedroht. Der Iran als theokratisches Regime, die Hamas als palästinensische Terrororganisation, die vom Iran gesponsert wird, und der IS, der unabhängig von diesen 2 anderen Polen operiert, aber der oftmals eben die gleichen Ziele hat, typischerweise eben auch jüdische und oder israelische Ziele.
Ist das eine Parallelwelt, die wir da hier in Deutschland haben?
Ich glaube, Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel in Frankreich. Dort sind ja die Vororte von Paris, die sogenannten Banlieues, sind ja quasi eine staatsfreie Zone. Und das hat ja auch zu politischen Verwerfungen bereits geführt und zu sehr viel Terrorismus. In Deutschland, glaube ich, ist es noch nicht ganz so weit, aber wir sehen Ansätze davon. In großen Städten wie zum Beispiel Berlin, wo sie Orte haben, wo sich der Staat nur noch ganz, ganz schwer durchsetzen kann, wo junge Menschen oftmals mit Migrationshintergrund, oftmals, sage ich mal, selbst wahrgenommen nur 2 Optionen haben. Entweder du gehst in die Clans und in die Kriminalität oder du radikalisierst dich. Und das ist natürlich ein Nährboden, auf dem dann solche islamistischen Szenen entstehen.
Einordnungen von Peter Neumann. Vielen Dank, Herr Neumann.
Herzlichen Dank, Herr Kausch.